Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Max und Michael.
Hallo zusammen, hier ist Michael aus der Postproduktion. Ja, Anfang August hatte ich Gelegenheit, mit Daniel Welber zu sprechen, der euch unter anderem als Brasso aus Andor bekannt ist. Aber das besprechen wir natürlich in der Folge noch ausführlich. Ja, vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum länger keine neue Folge erschienen ist. Ja, auch wenn hier in NRW Sommerferien waren, hatte ich doch immer gut zu tun. Und manchmal muss man sich eben auch um persönliche Sachen kümmern. Dann ging die Schule wieder los und die Norris ForceCon war inzwischen schon. Also es tut mir leid, dass wir es nicht geschafft haben, früher etwas zu veröffentlichen. Aber jetzt geht's wieder los. Wir haben noch ganz viel vor dieses Jahr und die Comic-Con steht an und da gibt's auch natürlich wieder Live-Podcast von uns und mit uns. Und für euch. Lasst euch überraschen, da gibt's noch viele Ankündigungen. Wir hören uns bald wieder. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit unserem tollen Synchrongast.
Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was gibt's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann irgendeine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Tja, ich bin heute wieder alleine da. Also zumindest was Moderation angeht, aber ich habe mir wieder einen ganz tollen Gast eingeladen. Es geht weiter in unserer Serie mit den Synchronsprechern. Ich überlege immer noch einen tollen Namen dafür. Falls also jemandem was einfällt, sagt mir Bescheid. Ja, ich weiß, in anderen Podcasts heißt es Galactic Voices. Also, ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht fällt uns noch was Schönes ein. So, aber zuerst mal möchte ich meinen Gast heute begrüßen. Eine Stimme, die euch mit Sicherheit aus diversen Produktionen bekannt ist. Ihr habt ja auch schon gesehen, wer zu Gast ist. Hallo, Daniel Welbert.
Ja, moin. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass es geklappt hat.
Beziehungsweise eingeladen bin. Ich bin ja bei mir zu Hause. Also da freue ich mich auch, dass ich sein darf noch. Aber auch in dieser Sendung. Vielen Dank.
Ja, was das Internet alles möglich macht.
Ne? Es ist der Wahnsinn. Es ist ja. Eben die Zukunft. Beginnt jetzt.
Wie du gerade schon sagtest, moin, sagst du. Also du bist ein Nordlicht, schließe ich daraus.
Ja, also ich bin geboren und aufgewachsen, also hier in Hamburg. Und deswegen sage ich hin und wieder mal moin. Aber ich bin da nicht so. Ich sage auch gern mal Servus. Ich gehe überall gern hin. Da grenze ich niemanden aus.
Ah, das ist gut, ja. Gut, in deiner Profession, da muss man ja sowieso so ein bisschen Chamäleon sein, was alles, was mit Sprache angeht und so weiter, ne?
Vielseitigkeit ist auf jeden Fall ein Trumpf, ja.
Ja gut, ja. Dann lass uns mal gar nicht weiter drum rumreden, aber natürlich einmal der Smalltalk muss sein. Wie ist bei euch das Wetter da oben? Habt ihr Schiedwetter oder?
Na furchtbar, was denkst du denn? das würde mich eher schockieren, wenn es nicht so wäre. Also nö, es ist, ja, regnet viel.
Ja. Ja, ist ja hier im Sauerland auch so. Wir haben ja auch das Klischee, also überall scheint die Sonne, nur im Sauerland regnet es, aber diesmal ist es anscheinend in der ganzen Republik so.
Ne? Ja, irgendwie. Das ist aber fair dann. Irgendwie, ist auch schön.
So. Ja, genau. Mal gucken, ich wollte heute Abend noch feiern gehen, könnte ein bisschen nass werden. Da spielt auch eine Band draußen, aber naja,
ja.
Gucken wir mal. Ja, das bringt uns ja auch fast schon gleich zum Thema. Ich habe dich nämlich angeschrieben über dein Instagram-Profil Welbert Music.
Yes.
Also du bist auch Musiker und wir gehen jetzt mal ganz so kurz ein bisschen durch deinen Werdegang, aber vielleicht stellst du dich einmal kurz selber ein bisschen vor für die Leute, die dich noch nicht kennen oder die nur deine Stimme schon mal irgendwo gehört haben.
Ja, also ich mache, seit ich 16 Jahre alt bin, mache ich Musik, habe eine Band damals dann gegründet, Welbert heißt die, im weitesten Sinne eine Blues-Rock-Indie-Rock-Band. Je älter ich wurde, desto mehr Menschen kamen dazu, also andere Musiker, also Leute, die auch wirklich Musik machen können. Ich bin ja, was mache ich da schon, außer ein bisschen rumschreien und mir den Bart voll schwitzen auf der Bühne. Aber es macht halt Spaß. Also mir zumindest und den anderen hoffentlich auch. Und dann sind wir viel getourt durch die Welt. Ich habe parallel festgestellt, dass man von Musik nicht besonders gut leben kann allein.
Oh, ist das so?
Ja, es ist leider schon so. Es tut mir leid, dass ich dich ernüchtern muss. Aber es
ist schade.
Und dann dachte ich mir, was kann man denn sonst noch mit der Stimme machen? Und es bot sich an, meine Eltern, ich komme so ein bisschen generationsbedingt aus einem Sprecher-, Schauspieler-Haushalt. Mein Urgroßvater war schon Sprecher, war unter anderem die erste Stimme vom Krümelmonster. Ach. Und mein Vater hat das dann später übernommen, der ist nämlich auch Sprecher und ist jetzt das aktuelle Krümelmonster. Und eines Tages, naja, was soll ich sagen? Außer Kekse. Also mal sehen. Und
das ist cool. Das habe ich tatsächlich, ich habe ja ein bisschen recherchiert hier, wer du bist und was du so machst, aber das habe ich, so tief bin ich dann doch nicht eingestiegen, wirklich. Das ja. Krümelmonster in der Familie.
Ja, ja, nicht nur eins. Also, hier werden Kekse weggehauen.
Ah, toll.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Und genau. Und dann habe ich irgendwie angefangen, auch synchron zu sprechen, so mit 18 oder so. Und seitdem mache ich das so gut ich kann, mit so vielen Produktionen, wie ich kann, und mache nebenbei aber trotzdem nach wie vor Musik oder auch noch viele andere Sachen. Ich schreibe auch Hörspiele, bin in der Filmbranche ein bisschen tätig. Mein Vater ist auch Filmproduzent. Also wir reiten da die volle Welle gemeinsam. Und ja, das macht Spaß. Ich liebe einfach irgendwie vielseitig aufgestellt zu sein. Es schadet nichts und ist sogar vielleicht manchmal ganz gut, wenn man an der einen Stelle merkt, oh, wie soll ich jetzt die Miete bezahlen? Dann gibt's ja immer noch das andere Standbein.
Okay, ja. Ja, ich hatte mir schon aufgeschrieben, familiär vorbelastet, aber dass es so tief geht, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Oh ja, doch, wenn du wüsstest.
Oha.
Ganzen Geheimnis.
Ah, gucken wir mal, ja. Schauen, was ich noch rauskitzeln kann heute. Ja. Schön. Ja, lass uns mal noch kurz über die Musik sprechen. Also ich habe hier, die Formulierung im Wikipedia-Artikel war ein bisschen komisch. Irgendwie, da stand, Moment, jetzt will ich nicht lügen, da steht: Mit 16 Jahren nahm er nach bestandenem Abitur erste selbstkomponierte Lieder auf.
Ja.
Die Formulierung ist ein bisschen komisch. Hast du mit 16 Abi gemacht oder wie?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe das auch schon mal selber ich habe das da nicht reingeschrieben bei Wikipedia. Ich habe das schon mal aber selber geändert. Und dann hat mir aber Wikipedia geschrieben, dass man das jetzt nicht so ändern kann, weil dafür gibt es keine Belege und das ist nicht richtig, was ein bisschen absurd ist, weil ich bin es ja selber, um den es da geht. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, ach scheiß da drauf, dann steht das da drin. Haben wir immer ein schönes Gesprächsthema in einem Podcast. Also nein, ja. Ich habe nicht mit 16 Abitur gemacht.
Gut, haben wir das geklärt, ja.
Ja, aber ich habe mit 16 angefangen, Musik zu machen. Das ist soweit dann doch richtig. Also, ja.
Also, well, bad klingt ja jetzt so ein bisschen gangstermäßig, oder machst du?
Naja, also ich kann ja nichts dafür. Mein Nachname ist halt Welbert und ich habe es dann halt ein bisschen international, ein bisschen cooler gemacht. Und irgendwie sind ja auch die Dinge in der Welt, in der wir leben, nicht alle nur schwarz und weiß, sondern sie sind irgendwie well und auch ein bisschen bad. Und darum fand ich dieses kleine Paradoxon, was man da aufbaut und mit dem man da spielt, irgendwie zu meinem Namen auch noch passend ganz lustig. Und ja, so ziehen wir das durch.
Ein paar Freunde von mir haben auch eine Band gegründet vor ein paar Jahren. Der Frontmann heißt Eickhoff mit Nachnamen. Mhm. Deshalb heißt die Band The Oakyard. Also.
Ja, siehst du, ich bin nicht der Erste, der auf so bescheuerte Ideen kommt.
Liebe Grüße an Simon und die anderen. Ja, also deshalb, ich glaube, die Inspiration ist weit verbreitet. Also die beste, die ich allerdings gehört habe hier in der Gegend, war Houston on Fall.
Ah, okay.
Ja. Hustenanfall. Naja gut, so ja, aber jetzt mal ernsthaft, in welche Richtung geht's denn bei dir musikalisch?
Ja, also wie gesagt, wir machen im weitesten Sinne Blues, Rock, Alternative-Kram, aber um ehrlich zu sein, ist mir das eigentlich auch scheißegal, was wir machen, weil immer diese Frage nach Genres und so, das ist so, es gibt so viele schöne Musikarten. Für mich ist der Kern der Blues. Ich habe schon immer Bluesmusik gemocht. Es war einfach von der Plattensammlung meiner Eltern inspiriert. Hat mich so diese ehrliche, authentische, wir schreien uns die Sorgen aus dem Leib. Wir haben so eine Art Urschreitherapie. Wir schwitzen zusammen, wir tanzen zusammen, wir bluten zusammen. Und damit überwinden wir einfach auch die Ängste und den Stress der Welt. Das fand ich immer cool. Das hat mich immer unheimlich beeindruckt. Auch die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und darum ist das so ein bisschen das Kern. Der Kernbaustein meiner Musik und in den anderen Sachen forme ich einfach so, was kommt. Es gibt einen sehr tollen Bluesmusiker, einen sehr alten Willie Dixon, der mal gesagt hat, the blues is the roots, everything else is the fruits. Und so sehe ich das auch. Es ist, für mich ist das zumindest der Ansatz.
Ja, interessant. Ja. Spielst du denn auch ein Instrument? Du sagst eben, du singst bei euch in der Band.
Genau, also ich spiele Gitarre, ich spiele auch ein bisschen Klavier, ich spiele auch ein bisschen Mundharmonika und bin aber hauptsächlich, schreibe die Lieder und zahle die Rechnung. Kümmere mich um sowas.
Auch. Einer muss es ja machen, ja.
Ja.
Ja. Ja, gut. Dann stand noch dabei, du hast auch bei Filmen und so weiter, du hast ja eben schon angedeutet, dass du da in diesem ganzen Produktionsbereich auch aktiv bist. Hast du verschiedene Aufgaben übernommen, unter anderem auch Soundtrack komponieren, ne?
Genau. Also für mich gibt es nichts Großartiges als die Verbindung zwischen meinen beiden Leidenschaften, nämlich Film und Musik. Und wenn man dann auch noch eine Filmmusik machen kann, ist das natürlich der absolute Knaller. Und wir haben, also mein Vater hat ja diese Sieben Zwerge Filme damals Anfang der 2000er Jahre gemacht mit Otto Waalkes, Nina Hagen, den ganzen Leuten. Und die liefen ja ganz gut damals im Kino. Und es gab später, als ich da, also da war ich damals auch schon, als das gedreht wurde, als jüngerer Mensch, als ich heute bin, mit einem wesentlich kürzeren Bart, war ich auch schon immer so in den Atmosphären und war die alle kennengelernt und man ist ja dann doch immer dabei als Kind des Produzenten. Aber später dann haben wir uns sozusagen auch zusammengeschlossen. Jetzt haben wir die Firma mehr oder minder zusammen. Wir haben, irgendwann gab es einen Animationsfilm davon, da habe ich das Drehbuch auch mitgeschrieben und die Soundtrack gemacht für den Siebten Zwerg.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, der Siebte Zwerg, ja, 2014. Ne?
Genau, das war dann sozusagen die Animationsversion, die viele Jahre später rauskam von den Zwergenfilmen.
So. 2014, ne?
Genau, ja. Oh ja, ist auch schon wieder 10 Jahre. Ja.
Wie die Zeit vergeht, schrecklich, ja.
Ja, ich sag dir.
Ja. Genau, aber da stand der erste Soundtrack, den du so im Größeren gemacht hast, war Fata Morgana.
Ja, 2010. Genau, mit Christian Ulm und Michael Gwisdek. Leider weilt er nicht mehr unter uns. Also Michael. Ja, ein schöner Film von Till Endemann, hier in Hamburg gedreht. Und genau, habe ich mit Stefan Garde zusammen, das ist auch der langjährige Produzent, mit dem ich auch für meine Band zusammenarbeite, einer der großartigsten Produzenten Deutschlands. Grüße gehen raus.
Den Namen habe ich auch schon mal gehört.
Ja, Stefan ist sehr umtriebig und einfach ein klasse Typ. Also sehr umtriebig, aber drückt das nicht jedem auf die Nase. Und das sind mir eigentlich die allerliebsten. Bescheiden, aber trotzdem genial.
Ja. Was hast du sonst noch so für Kurzfilme gemacht?
Ach ja, einige, also neben den ganzen Videoproduktionen, die wir so machen, ich habe glaube ich mit 14 einen Film gedreht, der hat dann das Prädikat wertvoll bekommen, der hieß Kleider machen Leute und das war sehr cool, damit habe ich damals gar nicht gerechnet und mir war das auch gar nicht klar mit 14, was das dann eigentlich so bedeutet, aber das kann man immer ganz gut droppen in einem Podcast und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch jeden Tag immer nur an irgendwelche Sachen denke, sondern also was passiert ist, sondern ich gucke lieber in die Zukunft und mache nächste Projekte, weil ich kann einfach nicht stillstehen. Ich muss einfach immer wieder was weitermachen und am besten so vieles irgendwie geht.
Genau. Ja, bevor wir jetzt gleich zum großen Bereich Synchron kommen, ganz kurz noch eingeschoben. Ich habe gesehen, du hast auch Hörspiele in deiner Vita stehen, unter anderem mal mitgesprochen bei Die drei Fragezeichen.
Genau. Ja, genau. Bei Frau Körting war ich schon öfter. Also die sind ja auch sozusagen, meine Eltern haben damals für Europa diese Makabros-Geschichten geschrieben, die Hörspiele. Und die waren ja, also deswegen ist da schon eine sehr lange Verbindung zu Heike Dine Körting. Und wir hatten ja auch die große Ehre, dass wir in ihrem anderen Anwesen etwas außerhalb von Hamburg einen Videoclip drehen durften. Mhm. Und wie ich erfuhr, dürfen immer gar nicht so viele Leute was auch drehen. Da gibt es wohl öfter Anfragen. Das war eine sehr große Ehre und auch vielen Dank nochmal, dass wir das machen durften. Und das ist halt immer irgendwie toll, in diesem Kreis auch Hörspiele dann machen zu dürfen und aufnehmen zu dürfen, weil das ist halt wirklich noch, wie das vor vielen, vielen, vielen Jahren gemacht wurde. Und da wird das noch hochgehalten, diese liebevolle, also ich will jetzt nicht sagen, dass andere Hörspiele nicht liebevoll gemacht werden, aber es ist einfach schon gar nicht mehr so üblich, dass man die ganzen Kolleginnen und Kollegen bei den Aufnahmen wirklich trifft. So. Und das ist eben bei Heike Dine Körting auf jeden Fall immer noch der Fall.
Ja, der Björn Warns von Fettes Brot, der hatte uns erzählt, wie sie damals sich den Kindheitstraum erfüllt hatten, dann auch in der Villa bei so einem Hörspiel mitmachen zu dürfen. Und ja, das wäre auch schon so ein unglaubliches Gefühl gewesen. Hat auch noch ein paar Storys erzählt, was sie da erlebt haben. Also ja, glaube ich schon. Das ist
eine coole Frau und die Atmosphäre da ist einfach echt Ja, irre. Also ein bisschen wie eine Zeitmaschine einfach.
Ja, die nehmen, glaube ich, noch alles auf Band auf, ne?
Ja, also auch. Also es wird simultan, so wie ich das jetzt gesehen habe und verstanden habe, gemacht, aber es wird auch alles noch auf Band aufgenommen, ja.
Ja, schön, dass sowas erhalten bleibt, ja. Na gut, so, bevor wir jetzt gleich rübergehen zu den ganzen Synchronrollen, ich habe ein paar schnelle Fragen vorbereitet, die sich auch mal gut als Schnipsel oder Stories oder Reels oder so auskoppeln lassen, wo du einfach mal spontan kurz drauf antworten darfst.
Na gut.
Okay, gut, dann fangen wir mal an. Also, die erste Synchronrolle.
Die erste Synchronrolle, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil man ja auch viel mit Menge und anfängt, deswegen ist das, aber die wirklich, an die ich mich erinnere, war im Studio Hamburg und es war, glaube ich, eine Surfer-Serie, wo Sascha Dräger die Regie gemacht hat. Die Rolle hieß Brosef. Warum ich das weiß, weil der
Brosef.
Ja, der Aufnahmeleiter, mit dem ich da zu tun hatte, vor vielen, vielen, vielen Jahren, neulich sich pensionieren hat lassen. Und da war eine sehr schöne Feier. Und wir sprachen über diese Rolle. Und deswegen konnte ich das jetzt Slumdog-Millionär-mäßig genau aus der Pistole geschossen beantworten.
Sehr schön. Okay. Dein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm variiert oft immer sehr viel, aber ich würde sagen, es sind zwei, ich muss zwei nennen. Es ist einmal Leon der Profi und es ist einmal Adaption. Mit Nicolas Cage.
Der sagt mir jetzt nichts.
Der wäre viele gar nicht auf der Uhr haben. Und das ist auch ein sehr unüblicher Nicolas Cage-Film. Sehr arthausiger Film. Meryl Streep spielt auch mit. Es ist ein ganz toller Film über Charlie Kaufman. Also es geht um die Filmbranche. Es geht um einen Autoren in der Filmbranche, der Being John Malkovich geschrieben hat. Den Film kennen schon wieder mehr. Sehr schräger Film. Finde ich total geil.
Ja, interessant. Okay. Lieblingsserie?
Lieblingsserie? Boah, also, ach, das ist auch immer, das variiert, es wird so viel Content gemacht. Ich finde das wirklich schwierig zu sagen, dass man sich da so festlegt. Es ist meistens einfach die ich gerade gucke. Aber wenn ich jetzt sagen würde, welche ich schon sehr oft immer wieder mal gesehen habe, ist es irgendwie Mad Men. Ja, oft gesehen, ja.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass viele sehr, also viele wirklich Mad Men noch immer als eine der besten Serien ansehen.
Ja, also ob sie die beste ist, ich kann
oder als eine prägende.
Genau, ich kann sie immer wieder auch mal gucken. So bei vielen Serien ist es dann auch irgendwie, die ist dann sind dann durch, so wie oft ein Buch, was man dann gelesen hat. Und das ist dann irgendwie, das lese ich dann nicht nochmal. Aber ich finde so Mad Men, das, die Atmosphäre ist einfach sehr, 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 sehr prägend, sehr cool gemacht und ja. Das nehme ich.
Gut.
Einfangen.
Mad Men. Okay, gut. Dann, weil du ja auch sehr viele verschiedene Kulturkreise schon bedient hast als Synchronsprecher, Anime oder Realserie?
Ich komme mir vor mit meinen Antworten wie so ein richtiger Wischi-Waschi-Typ, der ich eigentlich nicht versuche zu sein, aber auch das ist so, weißt du, es ist ja, das macht ja alles Spaß, weil bei MyAnime kannst du natürlich oft viel mehr freier drehen und auch viel mehr noch deinen eigenen Style einbringen, weil du auch wirklich deutlich oft mal vom Original irgendwo abweichst in einer gewissen Form. Beim Realfilm musst du ja schon sehr am O-Ton auch dranbleiben oder sollst du ja auch sehr. Darum macht aber auch Spaß, ist auch eine schöne Herausforderung. Vor allem bei tollen Schauspielern. Ich spreche am meisten Schauspieler.
Und beim Gucken, wie sieht es da aus?
Gucke ich doch eher mehr Realfilme, ja. Obwohl, naja, Realfilme oder Animation-Movies, also aber nicht Animes. Also sozusagen eher Animation-Movies, also so Pixar, Disney-Kram, liebe ich auch.
Ja. Dann Science-Fiction oder Fantasy?
Science-Fiction.
Dann Anime-Bereich, Isekai oder Slice of Life?
Also ich bin da nicht ganz so firm drin, aber das, was ich von meinem Drummer auch, von dem kriege ich die ganzen heißen Informationen aus dieser Welt, Slice of Life.
Okay.
Sag ich mal einfach ganz selbstbewusst.
Okay. Dann Star Trek oder Star Wars?
Also da ich in beiden Serien mitspreche, würde ich mir jetzt ziemlich ins Knie schießen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich beides total abfeiere. Gleichermaßen.
Ah, gleichermaßen. Ja,
okay. Du, ich meine so.
Was war denn da deine Kindheit? Was hat denn mehr deine Kindheit geprägt? Star Trek oder Star Wars?
Meine Kindheit hat mehr Star Wars geprägt. Wir haben mehr Star Wars geguckt und mit meinen Cousins und so haben wir das runter drauf gesehen. Ja.
Erzähle ich auch immer, dass wir auf der Wiese rumgerannt sind und mit Blastern und Protonentorpedos gespielt haben sozusagen. Und der Junge, der da mit Phasern und Photonentorpedos kam, der wurde immer dann, nee, das heißt anders.
Genau. Ja, nee, und ich weiß auch noch, Episode 1 habe ich, glaube ich, es gibt gar nicht so viele Filme, die ich mehrfach im Kino gesehen habe, aber Episode 1 habe ich mehrfach im Kino gesehen. Da war ich gerade, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, deutlich jünger als jetzt. Und ich bin immer mit meinem Vater, habe gesagt, ach, können wir den nochmal gucken? Das fand ich damals total geil. Also, weil das war so ja auch der erste Star Wars, der rauskam. Also, der wirklich rauskam und ich habe das miterlebt, aktiv, so als Mensch.
Ging mir ja ähnlich, ja.
Ja, eben, also, genau. Also davor,
als ich geboren wurde, war auch schon alles gelaufen, von daher.
Ja, so.
Ja, von daher, genau. Ja, okay. Dann Herr der Ringe oder Harry Potter?
Harry Potter.
Mhm. Bestimmter Grund?
Ach, das liegt auch wahrscheinlich nur daran, dass meine Frau und ich neulich die ganze Harry Potter-Reihe nochmal gesehen haben. Und irgendwie war ich so, gerade in letzter Zeit habe ich diesen Soundtrack immer im Ohr und habe mich gerne verzaubern lassen. Fand ich irgendwie gut. Okay. Herr Ringe habe ich schon lange nicht mehr geguckt, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, ich muss auch nochmal. Aber das ist eher so eine Um-Weihnachten-Rum-Geschichte, ja, dass man sich da nochmal hinsetzt. Und
ja, genau. Ja. Ja,
die Special Extended Version nochmal guckt. Ja, gut. Deine liebste Synchronrolle bisher?
Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil das ja echt auch. Also ich spreche halt einfach grundsätzlich gerne vielschichtige Figuren, die einfach, also lieb gerne eigentlich mehr Bösewichter oder Psychopathen, Leute, die irgendwie richtig an einer Waffel haben. Das war schon ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja ein paar Mal Jonathan Majors sprechen dürfen, bevor der dann auch zu Recht weggecancelt wurde, weil er seine, ich glaube, da sind schlimme Dinge passiert.
Ja.
Ich möchte das jetzt nicht weiter betonen, aber er hat zu Recht jetzt nicht mehr so viel zu tun, was aber trotzdem schade ist, weil er war ein super Schauspieler und es hat großen Spaß gemacht, ihn in der Loki-Serie zum Beispiel zu sprechen, als dieser verrückte Professor und dann trotzdem aber auch als eben Kang und so und in dem Boxerfilm. Also das war insgesamt einfach ein toller Schauspieler, um ihn deutsch synchronisieren zu dürfen.
Okay.
Das kann ich sagen, ja.
Ja, können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Dann hast du eben schon angedeutet, alleine im Studio oder als Gruppe?
Also ich kenne das ja sogar noch, dass das so gemacht wurde. Viele jüngere Kollegen und Kolleginnen wissen das ja gar nicht mehr. Ich fand das immer nett. Also auch da muss man nur sagen, kommt ja auch auf die Leute an. Und grundsätzlich schafft das einen schönen Vibe. Oft aber auch ein bisschen unkonzentrierter, weil man natürlich auch gerne dann miteinander labert. Also wenn man jetzt wirklich was wegrocken will, ist es natürlich geixt und alleine ein bisschen mehr auf den Punkt. Und ich glaube, man kann auch trotzdem dieselbe Intensität erschaffen. Aber rein zwischenmenschlich macht es natürlich mit mehreren Leuten Spaß. Mhm.
Dann noch Drama oder Comedy?
Naja, meine Band heißt Well Bad. Ich kann mich einfach da nicht entscheiden. Es ist einfach, Drama und Comedy liegen so eng zusammen in meinem Leben. Das kann ich nicht auseinanderdröseln.
Aber wenn du dich mit deiner Frau aufs Sofa setzt und ihr was gucken wollt, eher Drama oder eher Comedy?
Puh, du, weder noch eigentlich. Also es ist eigentlich oft, wo würde man, also jetzt zum Beispiel bei Mad Men betrachtet, wo würdest du das einordnen? Ist das jetzt eine waschechte Comedy? Nein.
Nee,
aber
eher
ist das jetzt auch kein waschechtes Drama?
Ja, ich will ja hier polarisierende Fragen stellen, damit man sich entscheiden muss.
Ja, nee, aber es ist, die Dramödie ist dann wohl mein Leben.
Okay, die Dramödie. Das habe ich auch noch nicht eingedeutscht gehört. Ja, okay, verstehe. Dann noch für Musiker, Konzert oder Musical?
Konzert. Ja. Mhm. Ich bin da einfach auch vorgeprägt. Bin auch in meinem Leben öfter mehr auf Konzerte gegangen, auch einfach, weil man sehr viele Freunde hat aus der Branche, die selber Musiker sind. Und Musical ist nicht so, war nie so mein Ding. Mhm. Gibt tolle Musicals, so meine Tante hat ja auch lange hier an der Flora gearbeitet als Maskenbildnerin und kennt natürlich auch viele und auch viele Kollegen und Kolleginnen aus der Synchronbranche kommen ja auch aus dem Segment. Ich habe noch nie so viele gute Musicals gesehen, die mir gefallen haben, habe aber auch welche gesehen, die ich dann umwerfend gut fand. Mhm. Aber das waren nicht so viele wie Konzerte, die ich gesehen habe, die ich umwerfen
konnte. Ja, okay. Warst du schon mal in Wacken?
Nee, doch nicht.
Nee, okay. Nee.
Das habe ich noch nie geschafft.
Tja, gut, sonst, das wäre ja auch heute noch, ne?
Stimmt, aber wir waren ja verabredet.
Ja, natürlich.
Der ist ja vorhin losgedüst.
Ein Kumpel von mir ist da, der hat schon Bilder geschickt von Stiefeln im Matsch und so weiter.
Ja, das bürgert sich da langsam ein, ne? Auch im letzten Jahr und in den Jahren. Ja,
letztes Jahr ging, glaube ich, davor das Jahr, da war, glaube ich, die Riesenschlammschlacht, ne?
Okay, naja.
Ja. Grüße gehen raus an René und die anderen Mandos, die da vor Ort sind. Na gut, so, dann gehen wir mal zurück zu den Synchronrollen. Ja, du hast eben gesagt, so, ne, deine erste Rolle als, wie hieß er noch gleich?
Rosef.
Rosef, ja, schon lange her. Deine erste Rolle, die hier als Synchronrolle aufgeführt war, zumindest als größere Rolle, war im Wallace and Gromit-Film.
Mhm.
Ja.
Okay, also ich als erinnere mich.
Mr. Kalisch oder so ähnlich.
Ja, aber das war eigentlich im Game. Also ich erinnere mich, dass das eigentlich okay. Ein Videospiel zu großen Teilen war. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Rolle in dem Film gesprochen habe. Aber das ist auch wirklich richtig lange her. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Aufnahmen des Videogames. Komischerweise jetzt gerade mehr. Vielleicht war die Rolle im Film auch einfach sehr winzig. Und dann haben sie das fürs Game übernommen. Aber das, also.
Oh, mag sein.
Ich erinnere mich zur Hälfte sozusagen.
Ja gut, dann der singende Hahn in Der siebte Zwerg.
Ja, natürlich. Den habe ich ja da selber reingeschrieben, damit ich ihn performen kann. Also ja, habe ich mir selber zuzuschreiben, im wahrsten Sinne.
Hm, ja, okay. Ja, aber dann hast du ja gerade schon erwähnt, also eine der größten Filmrollen, die du so hattest, war ja, glaube ich, dann wirklich der Jonathan Majors. Ja? Also als Kang und seine diversen Versionen im MCU. Mhm.
Ja.
Ja, du sagtest schon gerade, die Herausforderung oder das Interessante war eben, dass er so manchmal so verrückt war.
Total. Also die Figur hat es natürlich auch angeboten, weil die verschiedenen, wie du gerade sagst, die verschiedenen Versionen, das ist ja schon, also da muss man ja auch eine gewisse Vielfältigkeit mitbringen oder das ist ja schon Teil dieser, die Schizophrenie dieser Rolle ist eben so spannend. Und ich finde eigentlich alles, wo mit Wahnsinn und irgendwelchen Realitätsverschiebungen zu tun hat, das macht immer Spaß und da kann man irgendwie auf die Kacke hauen und eben so den inneren Klaus Kinski in sich suchen. Und ja,
stimmt, ne? Also der hat ja tatsächlich so ein bisschen so Kinski-hafte Züge, je nachdem, ne? Also einmal als dieser, wie hieß er noch da, der da am Ende der Zeit sitzt in seinem Büro und so weiter.
Ich
auf jeden Fall, ne, wie er dann Loki da alles erklärt und genau. So weiter. Und ja. Dann eben in der nächsten Staffel, wie er dann als dieser etwas verschrobene Erfinder und ja, Pseudowissenschaftler dann auftritt und dann so da so ein bisschen seinen Abstieg in die Verrücktheit da, in den Wahnsinn da zelebriert. Das
total, auch diese ganze Zeit, diese Stotterei, die er da so gemacht hat, das ist ja auch eben gar nicht so easy dann, aber das macht eben großen Spaß, sich da so reinzufuchsen und das dann irgendwie versuchen, auch so einigermaßen zu treffen. Und
glaube, wie bereitet man sich auf sowas vor dann, wenn der so einen Sprachtick hat?
Im Grunde gar nicht, weil man das ja gar nicht weiß. Also ich erfahre es ja immer als Letzter, dass das so ist. Also wenn ich ins Atelier gehe, erfahre ich eigentlich erst, dass er dass er so einen Sprachtick hat. Mhm. Aber man muss eben flexibel sein. Und dann guckt man sich das an und ja, probiert mal ein bisschen rum. Aber dann kriegt man das ja auch meistens immer irgendwie hin.
Mhm. Ja. Du hast natürlich dann auch in Quantumania die Rolle gesprochen. Warst du denn dann auch am roten Teppich, als der dann Premiere hatte?
Nee. Nee, also als Sprecher, also ich weiß ich nicht, ich bin da jetzt aber auch nicht so hinterher, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich das Atelier verlasse, habe ich schon wieder drei andere Sachen im Kopf, die ich gerne versuche umzusetzen und entweder ist was Musikalisches oder irgendeine Geschichte, an der ich schreibe. Deswegen, ich muss jetzt gar nicht auf rote Teppiche oder so die ganze Zeit gehen, aber wenn mir einer eine Einladung schickt, das gilt, wie gesagt, wir sprachen schon über die Conventions, ey, wenn, dann gerne, also komme ich vorbei. Aber nö, also ich war nicht da. Falls mich einer vermisst hat, es war keine Absicht. Ich bin nicht absichtlich ferngeblieben.
Hast du denn schon mal einen Schauspieler getroffen, den du synchronisiert hast?
Oh, den ich synchronisiert habe? Noch? Nee, habe ich noch nie getroffen. Nee, wahrscheinlich machen die mal einen großen Bogen um mich, wenn sie mich schon sehen. Das wäre eine Scheiße. Da kommt der Typ. Nee, habe ich noch nicht.
Ah. Ja, das wäre mal eine interessante Geschichte, ne, das mal hinzukriegen. Ja, vielleicht gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das in Zukunft ja mal hin.
Ja, das ist eigentlich ganz interessant.
Dann habe ich hier noch draufstehen, wo ich erstmal so einen Double-Take machen musste. Du hast Bowser im Super Mario-Film synchronisiert, aber nur den Gesang.
Ja, genau, weil die Feststimme von Jack Black, Bowser ist ja Jack Black, ist ja Tobias Meister und da wollten sie ihn halt auch haben, so die Gesangsparts, weil man muss sagen, Jack Black ist nun auch, also da habe ich mir auch ein bisschen in die Hosen gemacht, weil Jack Black ist schon einer der genialsten Sänger, die wir überhaupt haben in den Zeiten, in denen wir leben und überhaupt auch zeitübergreifend. Ich bin ein großer Fan und darum war ich natürlich sehr, ich hätte auch gerne die ganze Rolle gesprochen, aber ich freue mich auch schon über den Gesang und das hat großen Spaß gemacht. Leonard Marlig hat damals auch die Gesangsaufnahmen gemacht und den kenne ich auch schon lange. Und es war sehr schön, dass die mir da so vertraut haben. Und ich wurde sehr oft darauf schon angesprochen, dass der Peaches-Song und so sehr gut ankam. Ja, freut mich.
Habt ihr euch da ein bisschen abgesprochen, Tobias und du?
Also das war im Rahmen der Produktion da gar nicht möglich, weil der Gesang auch zeitlich irgendwie ganz anders aufgenommen wurde. Das ist ja teilweise auch gar nicht der Regisseur, der die...
Ja, okay.
Die Sprache aufnimmt, ist jetzt auch gar nicht unbedingt immer der Regisseur, der auch die Gesänge aufnimmt. Und manchmal ist es nicht mal im selben Studio, findet es statt. Und deswegen war das jetzt nicht, also.
Ja, also weil, wenn ich jetzt Tobias Stimme so im Ohr habe, ihr klingt ja doch schon etwas sehr unterschiedlich, habe ich so den Eindruck.
Klar, voll. Aber man muss natürlich sagen, als Bowser-Figur, da hat er ja natürlich auch eine gewisse Charge angenommen, weil das ja eine Zeichentrickfigur ist, wenn man so will. Und ich glaube, da hat es sich angenähert in einer gewissen Form so. Aber ich habe das jetzt auch nicht großartig hinterfragt. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich den Jack Black Part singen darf.
Das glaube ich, ja. Da träumen, glaube ich, viele Leute von, sowas machen zu dürfen, ja. Genau. Aber ja, gibt's noch irgendwelche weiteren größeren Filmrollen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Also Filmrollen.
Oder wo dich auch deine Freunde oder Familie drauf angesprochen hat. Boah, den hast du gesprochen?
Also natürlich, das ist jetzt der David Ayala aus dem Star Trek Discovery Universum. Da gab es ja mehrere Staffeln, so da haben mich schon ein paar Leute schon mal drauf angesprochen. Es war eben viel die Jack Black Geschichte. Und da müsste ich jetzt mal überlegen. Also es ist, ja, also wie gesagt, ich kann mich da nicht so gut dran erinnern. Das liegt aber einfach auch daran, ich mache mir nicht so viel daraus, um dieses, du hast da mitgemacht. Ich mache das total gerne. Ich liebe es, synchron sprechen zu dürfen. Und ich sehe es als großes Privileg an, so einen Job überhaupt ausüben zu dürfen. Mhm. Aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich da, ich fruste jetzt auch wenig über sowas. Also das ist eben einfach mein Leben und das arbeite ich gerne. Aber so ein Schmied macht ja auch nicht jeden Tag ein Foto von einem Hufeisen und sagt, hör, ein Hufeisen gemacht. Also so.
Ja, gut, okay, ja, hast recht. Ja, du hast gerade schon erwähnt, du hast David Ayala gesprochen, also Cleveland Booker in Star Trek Discovery. Ja. Da hätte ich dich jetzt nämlich auch noch drauf angesprochen, auf die Serienrollen und auch auf diese. Das war ja auch, wie viel waren das jetzt? 2 Staffeln oder 3 Staffeln?
Oh, das verschwimmt immer dann so.
Ich habe die letzte auch noch nicht gesehen. Ich bin irgendwie immer noch nicht dazu gekommen.
Ja, vor allem, es gab ja auch, also er kam ja auch dann nur dazu und es geht ja auch immer weiter und deswegen ist das schwierig einzuschätzen. Also Discovery ist ja jetzt nicht für immer, oder vielleicht Discovery ist abgeschlossen, aber dann spinnt es sich anders wieder weiter und.
Ja, jetzt die Starfleet Academy Serie, da wurden doch jetzt die ersten Bilder vorgestellt auf der Comic-Con in San Diego.
Genau, und dadurch ist es ist ja auch immer so, man weiß ja auch gar nicht, vielleicht gibt es wieder nochmal irgendwelche Rückblenden oder irgendwas, was passiert und dann taucht der Typ wieder auf oder so und deswegen schwierig einzuschätzen, das weiß ich gerade gar nicht. Aber was war die Frage?
Ich hatte noch gar keine richtige Frage gestellt, ja.
Deswegen wusste ich sie nicht.
Also ich kann ja nur sagen, ich habe tatsächlich vor 2 Jahren habe ich den David Ayala mal getroffen auf einer Convention. Alright. Der war gerade am Autogramme unterschreiben für das Kontingent und habe ich mich einfach mal ein paar Minuten dazugestellt und ein bisschen mit ihm gequatscht. Sehr netter Kerl. Also.
Ah ja, cool. Ja.
Aber ja, nee, ich wollte eigentlich fragen, wie dir die Rolle so gefallen hat.
Ja gut, also ich werde ja auch öfters mal auf so dynamische Typen besetzt, die so ein bisschen heldenhaft, aber auch nicht zu heldenhaft daherkommen, weil sie eben so ein bisschen auch noch was Durchtriebenes irgendwie den Schalk im Nacken haben. Aber Olli Feld ist ja da der eingeschworene Regisseur für die Star Trek Geschichten und Olli kenne ich jetzt auch dann schon lange, also seit ich in Berlin arbeite, und es ist immer lustig mit ihm und das zu machen. Also der ist ja auch ein sehr liebevoller Regisseur, der sich einfach super mit dieser ganzen Materie und dieser ganzen Welt auskennt. Mhm. Und
das hat Peggy auch gesagt, die hat ja auch schon ein paar Sachen in Star Trek synchronisiert, die hat auch gesagt, das wäre super, dass der so drin wäre.
Ja, der kann ja alles sagen. Also das ist wirklich irre, wenn da irgendwo ein Dialekt irgendwie auftaucht von irgendeiner außerirdischen Geschichte, dann weiß der, also das müsste man eher so machen. Also das ist schon, also gut, der macht das ja auch schon Jahre, aber trotzdem, Hut ab.
Ja, du bist so ein bisschen Typecast, würde ich jetzt mal sagen, auf diese guten Freunde-Rollen oder ne, diese, wie du gerade ja den Booker schon beschrieben hast. So ähnlich ist ja der Brasso in Andor auch, ne?
Ja.
So ein richtig guter Freund, ne?
Ja, der Brasso ist wirklich aber noch, glaube ich, viel reiner im Herzen und noch viel, also der ist ja auch richtig, der ist ja eigentlich Proletarier, also der ist ja arbeitende Bevölkerung und der ist sozusagen, der trinkt am Abend nochmal am Küchentisch ein kleines Schnäpschen, aber ist einfach gutes, reines Herz auf der Zunge. Also ich glaube, dass der Booker, der ist schon ein bisschen,
Ja, stimmt.
Der ist da noch ein bisschen, na, pfiffiger ist jetzt ein blödes Wort, weil Brasso ist ja kein Vollidiot, das will ich jetzt nicht sagen, aber ist da irgendwie noch anders aufgestellt. Hat auch noch eine dunklere Seite irgendwo als er. Der ist wirklich ein Kumpel. Der ist so richtig so ein, mit dem gehst du gerne mal einheben.
Mhm. Aber die beiden Charaktere sind sich ja in der Hinsicht so ein bisschen ähnlich, dass sie ja beide, ja, traumatische Sachen erleben. Also Book verliert seinen Heimatplaneten und Brasso muss quasi sein ganzes Leben hinter sich lassen. Und Spoiler für Andor Season 2, falls ihr das noch nicht gesehen habt, jetzt weghören, ne, gibt ja sein Leben leider auch dafür.
Ja, ich wusste jetzt nämlich nicht, ob ich das überhaupt sagen sollte, weil wenn man das noch nicht gesehen hat.
Also wir haben im Podcast ausführlichst die Staffel besprochen, deshalb wer uns hört, der müsste das eigentlich schon durch haben.
Gut, na dann, Glück gehabt. Ja, genau, also es geht leider nicht gut für ihn aus, das stimmt.
Ja. Ja, wie fandest du das so? Also, wie er da in den ersten drei Folgen von der zweiten Staffel eben dann auch präsentiert wurde und.
Ja, also das ist, also natürlich, man weiß das ja auch als Sprecher nicht. Das ist ja leider es gibt ja auch sehr viele, also oft ist es ja so, dass die letzten Bücher noch gar nicht da sind, weil die letzten Episoden noch gar nicht da sind, wenn man so eine Staffel aufnimmt, die über einen längeren Zeitraum ist und ja auch sehr viel Geheimhaltung und so. Und das ist natürlich schon ein Schock, wenn man dann plötzlich merkt, oho, und ich finde es ja auch immer ganz gut, man wird nicht direkt vorgewarnt, weil wenn man das dann schon die ganze Zeit im Kopf hat, ist es vielleicht, also es ist auch ein Regiestil oder das einem nicht zu sagen, finde ich auch total legitim, macht auch Spaß, man fiebert dann eher noch mit und dann merkt man plötzlich, oh, das ist Sterbelaut, steht dann da irgendwo. Und dann das wird keine Staffel 3 für Brasso geben.
Aber gut.
Auch weiß man ja dieser Tage nicht mehr. Ich meine, heutzutage ist die so komplex geworden, wie Geschichten erzählt werden. Mhm. Wer weiß, vielleicht gibt es noch mal die Brasso-Story, wie alles begann. Und dann
Obwohl, ich glaube, bei Andor, da sind wir jetzt durch, was die Bewegtbildmedien angeht. Also.
Ja, kann natürlich sein. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, mal gucken. Es ist ja meistens so, dass alles nochmal irgendwie weitergeführt wird. Ja? Aber wir rechnen eher damit, dass es wahrscheinlich irgendwelche Tie-ins gibt, also Comics oder Romane, die dann so ein bisschen die Geschichten zwischen diesen Jahren, die da zwischen den Dreierblöcken der Folgen liegen, dann ein bisschen beleuchten werden. Aber ja, mal gucken. Vielleicht darfst du ja nochmal in die Rolle des Brasso schlüpfen.
Ja. Ich bin bereit.
Aber ja, ne, so. Ich meine, ne, der Bart passt ja auch schon bei dir so ein bisschen dazu. In der zweiten Staffel hat er ja auch so einen schönen.
Ja, das ist echt lustig. Ich werde auch sehr oft, also jetzt die beiden anderen, über die wir sprachen, da ist es nicht der Fall, aber ich werde oft auf Bartträger besetzt. Das ist halt irgendwie, der Bart schwingt halt immer mit.
Ja.
Aber es hilft auch, weil wenn die einen Bart haben, sieht man die Lippen nicht so genau und dann muss man sich da nicht so viel Mühe geben beim Sprechen.
Ja, okay. Das klingt jetzt eher so nach Theater.
Das war natürlich nur ein Scherz. Das ist eigentlich noch schwieriger, weil sich ja noch mehr Schwungmasse im Gesicht befindet. Und dadurch ist das, also viele behaupten ja, es ist einfacher, aber es ist eigentlich viel schwerer.
Ist das so, ja? Das, da kann ich jetzt nicht mitreden. Ne? Wo wir gerade, was ich mit Typecast meinte, ne, du bist ja auch in diversen Videospielen besetzt worden auf so gute Freunde von Protagonisten. Mhm. Unter anderem als Jonah in Tomb Raider, also die einen, die jetzt gedacht haben, woher kenne ich die Stimme, woher kenne ich die nur? Ja, es war Daniel, der den Jonah gesprochen hat und genauso auch den Val in Horizon in den beiden Teilen plus dem Lego Horizon.
Ja. Stimmt, ja genau.
Val hat sich aber den Bart wieder abrasiert, ne?
Ja, das ist wahr. Da musste ich das dann auch machen und nein. Aber ich spiele auch, ich kann meine Stimme so verstellen, dass es bartlos klingt.
Ist das so?
Aber sehr viel. Nur ein paar Knöpfe drücken und dann geht das irgendwie. Mhm. Nee, ja, das ist wahr. Das ist, das mag daran liegen. So, natürlich haben so gute Kumpels und so auch öfter mal so eine etwas tiefere, bassigere Stimme und darum glaube ich, ist das relativ, also liegt das immer näher, mich da so zu nehmen. Und finde ich aber auch immer schön. Also so der Sidekick, so diese eine Serie, das fällt mir, weil jetzt fällt mir noch eine Rolle ein, die ich seit sehr, 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 sehr langer Zeit spreche. Mhm. Das ist Teddy aus Bob's Burgers. Und Bob's Burgers gibt's ja jetzt schon wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel Staffel wir machen das. Wir haben das neulich mit der Regisseurin, haben wir festgestellt, fast 15 Jahre gibt es einfach diese Sache.
Doch so lange schon?
Ja, ja, irre lange. Und also müsste es eigentlich auch schon 15 Staffeln geben. Ja, das müssen wir mal recherchieren, aber eigentlich wäre das ja so. Und seitdem bin ich da auch Teddy. Und Teddy ist ja praktisch genau das Gleiche. Also der ist ja der Jonah von Bob, wenn man so will. Und nee, genau, das ist auch eine Rolle, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil das ist natürlich schon cool. Ich bin ja auch jemand, der so mit Simpsons und so aufgewachsen ist und das immer sehr gerne gesehen. Und Teil einer solchen ähnlichen Kult-Comic-Sache zu sein, ist natürlich cool.
Du hast tatsächlich recht, es sind 15 Staffeln.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Irre. Wie die Zeit vergeht, wir sprachen schon dazu.
Ja, so ist das. Ja, Bob's Burgers ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich war zum Schauen eigentlich schon zu alt und das läuft auf Togo, ne? Will jetzt nichts Falsches sagen.
Also es war immer viel Comedy Central, aber dann hat es auch, glaube ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo es eigentlich genau läuft.
Ja, lass mich mal kurz nachgucken, irgendwo steht es doch bestimmt. Jetzt läuft es aus Disney Plus, Comedy Central. Ja. Ja gut, je nachdem, wo die immer hinverkauft werden, dann ist das ja.
Ja, genau.
Ja, aber ja, genau. Ja, das, wie gesagt, das war immer so peripher, mal beim Seppen mal drauf hängen geblieben, mal geguckt, okay, die sehen alle so ein bisschen strange aus, dann dieses Mädel mit den, mit dieser Mütze und
ja,
und dann, ja, das ist ja wild.
Es ist auch ein echt schräger Humor, also es ist auch echt nochmal so, es gibt eben viele, die sagen wie du, ja, ich habe das irgendwie nie so richtig geguckt und dann gibt es eben die Leute, die das total abfeiern, also muss es ja geben, sonst würde es keine 15 Staffeln davon geben. Mir gefällt es auch sehr gut. Also es haut schon in meine Humorkerbe ziemlich rein. Absurdität.
Genau, ja. Mal kurz noch, kleiner Schlenker Richtung Games.
Ja.
Unterscheidet sich das sehr vom Serien- und Filme-Einsprechen? Oder ist das ziemlich gleich?
Nö, das unterscheidet sich schon sehr, kann man sagen, weil es ja meistens eine viel größere Menge ist, einfach die Masse ist. Weil wenn du sozusagen, wenn du da so und so viel Spielzeit hast, die ja im Zweifel viel länger ist als ein Film, so, also jetzt im direkten Vergleich
zu einem Film.
Und auch viele Varianten einfach. Dann geht er nach da, dann geht er nach da, dann sagt er das da, dann trinkt er aber das da. Das musst du ja schon mal alles aufnehmen. Und das ist auch oft ja gar nicht lippensynchron oder so, aber du hast ja trotzdem einfach eine Menge an Takes. Einfach unheimlich viele. Und das macht eigentlich schon den großen Unterschied aus. Und natürlich nicht nur das, sondern die reden ja nicht nur, sondern die kämpfen auch. Und dann hast du Dutzende. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon Granate gerufen habe. Weil es ist einfach fast in jedem Spiel, das mal auftaucht, wo gekämpft wird. Und sowas machst du dann eben bei jedem Spiel immer wieder in verschiedenen, also verschiedene Rollen natürlich, aber doch, ist schon ein Unterschied.
Bevor ich das jetzt vergesse, der Tobias Brecklinghaus hat uns erzählt, als er für The Old Republic damals gecastet wurde, hätte er dann an einem Aufnahmetag quasi stundenlang so Action-Laute aufnehmen müssen, also so Stöhnen, Keuchen und so weiter. Er meinte, er hätte fast ein Sauerstoffzelt gebraucht, weil er das so im Akkord aufgenommen hätte. Ja. Hast du sowas auch schon mal machen müssen dann?
Ja, richtig oft. Also das ist im Grunde, das gehört ja da so zum Einmaleins, weil ja einfach irgendwie jede Figur auch, also aufstehen, laut, leiser oder einfach nur springen. Und das machst du dann, oder ein bisschen doller, springt er doller oder springt er noch doller. Und davon brauchst du aber auch jeweils schon mal 5 Takes. Und das kannst du dir jetzt sozusagen ausrechnen. Ja, da kannst du Tage mit verbringen, wenn du willst und wenn es die Rolle hergibt.
Wie fühlt sich das an?
Anstrengend.
Das meinte ich jetzt nicht. Hat man da irgendwie Vorbehalte, das dann zu machen? Denkt man, boah, nee, das ist mir jetzt zu doof oder so? Ich meine, gut, ist dein Job, aber auf der anderen Seite denkt man ja schon mal so, boah, was mache ich hier gerade?
Also, ja, weiß ich, also das gehört halt dazu. Und wenn einem das zu doof ist, dann würde ich sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Also da kann man wirklich schon noch dürrere Sachen machen, finde ich. Also klar, es ist albern, es ist total bescheuert, aber so ein gewisses Selbstironie gehört natürlich auch dazu. Und also ein bisschen rumgrunzen und so, dafür dann aber trotzdem Kohle zu bekommen, ja, ist auch völlig okay. Also ich bin dafür zu haben.
Ja, also du hast hier noch diverse andere größere Rollen. Ich habe jetzt mal eben auch hier in die Spielestimmenkartei geguckt da. Ich zähle mal nur gerade, die mir auf den ersten Blick bekannt vorkamen. Also Detroit Become Human hast du einen Charakter gespielt, Luther.
Ja.
Okay, verstehe. Kingdom Come Deliverance 1 und 2, ein Hanusch von Leipa oder Leipa.
Ja, stimmt. Ja, das weiß ich noch. Das war da, genau, das kam auch noch mal wieder. Genau, das ist so eine mittelalterliche Geschichte.
Ja.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin einfach selber gar nicht so ein Gamer. Darum bin ich gar nicht so drin. Ich habe halt immer eher Musik gemacht. Das war so mein Gaming. Und ich habe immer irgendwie da Softwares und sowas und Kompositionen gemacht. Und darum hatte bei mir das, also das, was ich an Gaming spreche, ist eigentlich das, was ich über Gaming weiß.
Okay, verstehe, ja. Gut, nur damit ich es der Vollständigkeit halber noch erwähnt habe, du hast auch in Uncharted 4, hast du einmal, glaube ich, den Hauptcharakter gesprochen, Samuel Drake ist doch, glaube ich, der Hauptcharakter, ne? Bei Deponia ein Lotti.
Ja, genau, das war sehr lustig, das weiß ich auch, ja? Weil, ja, talking about, speaking of Schizophrenie, die war halt völlig durchgeknallt, weil die immer so, es war auch eine weibliche Figur, was ja auch schon dann immer sehr lustig ist, wenn man das mal macht. Und die ist dann irgendwann, ist sie immer völlig ausgerastet und hat halt dann so mit so einer ganz tiefen, grollenden Stimme rumgesprochen. Und so, das war, man konnte da richtig die Sau rauslassen. Das war ein großer Spaß.
Nur damit ich das richtig verstehe, ich habe Deponia noch nicht gespielt. Das ist eine weibliche Figur, die mit dir besetzt wurde.
Ja. Also Lotti halt, ja.
Ja.
Was soll ich sagen? Liegt doch auf der Hand.
Natürlich, ja. Interessant, jetzt muss ich doch mal gucken. Also genau, ja. Dann habe ich noch Anno hier stehen. Anno 1800 hast du, glaube ich, einen der Konkurrenzcharaktere gesprochen. Far Cry hast du einen Nick Rye gesprochen. Final Fantasy 16 ist es, glaube ich.
Genau, das war eine größere.
Zidolphus Telamon.
Genau, Sid. Ja, ich weiß, genau. Ja,
das war auch. Bin leider noch nicht so weit vorgedrungen bei Final Fantasy.
Ja, du, da kann man ja auch ein Leben mit verbringen. Und aber das fand ich ganz cool. Also weil Final Fantasy ist natürlich auch mir ein Begriff. Und das war eine recht große Rolle. Und das hat großen Spaß gemacht, da einzutauchen, da in die Welt.
Ja, ansonsten stehen hier noch so ensemblemäßig noch diverse Spiele, wo die meisten denken, ja, da habe ich die Stimme vielleicht auch mal gehört. Assassin's Creed, diverse Spiele, Dishonored, Ghost of Tsushima sogar, Spider-Man, Mafia, Mass Effect 3 und Andromeda. Ach, da hast du, glaube ich, sogar eine größere Rolle gesprochen. Also was heißt eine kleinere Nebenrolle?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute, die das hören, haben mich schon mal umgebracht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Watch Dogs.
Ja, genau.
Sogar in Star Wars Outlaws sehe ich gerade. Ne?
Ja, stimmt. Ja. Noch mehr Star Wars, stimmt. Ja, nee, also es ist auch, mir gefällt auch, ich spreche sehr gerne in Computerspielen, weil man eben, ich habe das jetzt zwar schon öfter gesagt, aber ich werde nicht müde, es immer wieder zu tun, man kann da halt die Sau rauslassen. Und ich finde nichts öder, als wenn man immer nur so irgendwas, also was Langweiliges tut. Also es gibt eben auch so Rollen, die haben gar keine Höhen und Tiefen und so. Und das macht man natürlich auch mit, glücklicherweise, werde ich nicht so oft für die besetzt. Aber bei Computerspielen kann man eben auch richtig auf die Kacke hauen. So. Mhm. Das ist so ein bisschen das Bühnengefühl, nur halt in einem kleinen, engen Raum.
Ja. Ja, aber da bist du dann auch alleine im Studio, ne?
Ja, also, ja. Das wird in der Regel jetzt nur noch alleine gemacht.
Wo mir das gerade einfällt, wenn man jetzt so im Anime oder in Serien oder auch in Computerspielen so Szenen hat, wo dann im Hintergrund mehrere Leute reden, ist das dann auch, nimmt man das dann auch einzeln auf oder stehen dann auch mehrere Leute und quasseln dann einfach ein bisschen?
Nee, also im Videospiel ist es meines Erachtens auch so, dass das wird einzeln aufgenommen und die werden dann da.
Selbst für die Hintergrundgespräche?
Auch für die Hintergrundgeschichten. Also beim Film und also in den Zeiten seit Corona und so war das dann sowieso schon eher noch mehr auseinandergebrochen, dass man nicht mal mehr Ensembleaufnahmen gemacht hat. Da hat man auch für Filme danach dann jeden Einzelnen dafür geholt, um dann die gesamte Menge von, keine Ahnung, 10 Leuten da aufzunehmen. Aber das ist jetzt inzwischen wieder anders geworden beim Synchron. Beim Computerspiel meines Erachtens aber nicht, nee. Hm.
Okay.
Also wahrscheinlich hast du aber auch noch irgendwelche Archivgeschichten für also kommt jetzt drauf an, wie präsent das ist. So viel wird ja auch vom Original angeliefert noch so. Das ist dann nicht definierbar, ob es irgendwelche deutschen, englischen Murmurs sind. Könnte mir vorstellen, dass das auch benutzt wird hin und wieder. Aber da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so tief in der Materie.
Okay. Ja, dann noch, ich glaube, das interessiert auch viele unserer Hörer, der Bereich Anime natürlich.
Ja.
Da kennt man deine Stimme auch. Also ich kenne sie jetzt am besten, glaube ich. Oder was heißt am besten? Aber also zumindest Dr. Stone.
Ja, genau.
Da bist du tatsächlich die zweite Stimme von Tsukasa Chishio.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Das ist immer so langweilig, wenn mich das. Also das ist liegt nicht an dir, aber meine Antwort ist halt okay. Langweilig. Und leider trifft das auf so viele Rollen zu, wenn man da gefragt wird. Ich wurde halt angerufen und gefragt, ob ich Zeit habe und dann haben wir einen Termin gemacht und dann bin ich hingefahren und dann habe ich das gemacht.
Okay, verstehe, ja.
Also meistens, gerade im Anime-Bereich gibt es ja auch viele Regisseurinnen und Regisseure, mit denen man öfters zusammenarbeitet. Da gibt es Leute, die da sehr, sagen wir mal, spezialisiert drauf sind und die kennen einen dann natürlich auch und die haben dann auch gleich schon oft eine Besetzung im Kopf und die kommen dann auf die Idee und das freut mich dann natürlich sehr, wenn die an mich denken und dann sagen, hier ist der Aufnahmeleitung und die ruft mich dann an und dann machen wir einen Termin und sozusagen. Aber das ist jetzt sehr unsexy und unmagisch leider.
Nein, ich gucke gerade nur, weil du, wie gesagt, du bist die zweite Stimme. In der zweiten Staffel wurdest du auf den Tsukasa besetzt. Der Kollege.
Ach so ja. Meinst du das?
Genau. Ja.
Stimmt. Ich glaube, das hatte aber irgendwas mit einem Ausfall oder irgendeine Krankheit. Ich muss ehrlich sagen, ich muss da jetzt passen, warum das so ist. Ich gehe ja auch wirklich sehr oft sprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich praktisch, also jeden Tag irgendwo.
Ja, ich verstehe, ja, das ist halt der Job, ja.
Und das ist einfach eine große Menge und das ist leider so, man will sich das alles merken und so, aber man erinnert sich jetzt gar nicht so sehr oft, witzigerweise, an die Serien, sondern man erinnert sich an die Momente, die man mit den ganzen Kollegen und Kolleginnen
hat. Ja.
Wenn man dann draußen steht und Kaffee trinkt oder da über was redet, weil man ja einfach auch nicht nur zum Arbeiten da ist, sondern als soziales Wesen einfach interagiert. Und da, wenn man da einfach schöne, also es gibt eben Leute, die einfach super nett sind und mit denen man immer wieder gerne arbeitet, das bleibt dann irgendwie bei mir immer mehr hängen.
Wo wir gerade darüber sprechen, gibt es denn jemanden aus deinem großen Kollegium der Synchronsprecher, wo du auch zum Fangirl wirst?
Also ich bin ein großer Fan von, also mein Vater kennt ihn auch schon seit Ewigkeiten. Er hat auch den Drachen gesprochen in den Siebten Zwerg. Ist die Stimme von Robert De Niro.
Ja.
Christian Brückner. Christian Brückner bin ich einfach, also ich kenne seine Stimme schon, seit ich ein kleiner Junge bin und ist auch sozusagen mein Vater und Christian Brückner kennen sich auch schon sehr lange und er hat ja auch in unserem Siebten Zwerge-Animationsfilm den Drachen gesprochen in Deutsch und ich finde einfach seine Stimme geil und wie er so mit dem Mikrofon umgeht, da bin ich ein Fan von.
Ist aber doch auch schon ein älteres Semester, ne?
Ja, würde ich schon sagen. Also wie gesagt, ja, so irgendwie mit meinem Vater gleich auf. So, das ist jetzt nicht mehr Anfang der 40er, würde ich schätzen. Nein. So.
Ja, okay. Ja, interessant. Ja, ich habe schon von verschiedenen von deinen Kollegen gehört. Also der Tobias Brecklinghaus, den ich eben schon erwähnt hatte, sagte, er hat Thilo Schmitz Da wäre er ganz klein geworden auf einmal.
Das kann man ja auch bei Tilo.
Ja.
Wenn er vor ihm steht und wenn er dann auch noch redet, kann man auch ganz klein werden. Das stimmt. Das ist schon sehr imposant, ja.
Ja, oder Klaus-Dieter Klebsch ist natürlich auch so eine Größe, die man da so kennt, von den männlichen Stimmen zumindest.
Nein, es gibt natürlich ganz viele, viele tolle. Es ist, lustigerweise ist es aber schon so, dass es so eine, aber das ist wahrscheinlich auch Prägung, dass wenn man selber schon ein Kind war und diese Stimmen gehört hat, ist das anders. Dann ist man damit aufgewachsen und dadurch ist es sozusagen, sind es eher für mich ältere Semester, weil das eben auch die Phase war, wo ich dann eben ganz viel so gesehen habe. Und wenn man die dann später trifft, ist es echt, das ist schon lustig, das ist schon schräg.
Ja, genau. Aber auch wichtig, ne? Lass uns mal ganz kurz noch zu den Bereich Anime fertig machen. Also, wie gesagt, Dr. Stone, Tsukasa Shishio, zweite Stimme. Du kennst ja den, wie der genannt wird, beziehungsweise wie der bezeichnet wird in der Serie. Habe ich mir extra aufgeschrieben.
Ja.
Stärkster Oberschulprimat.
Ach so, okay, jetzt verstehe ich, warum ich dafür besetzt wurde. Ah.
Okay, nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ich finde nur diese Bezeichnung so interessant, weil der ja, also meiner Meinung nach hat er gar nicht so viel von einem Primaten, also.
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist er schon der ein bisschen feiner, so. Also ja, hätte ich jetzt auch nicht unterschrieben, aber ich kann auch das irgendwo zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Ja.
Ja. Ja. Aber naja, Dr. Stone läuft ja gerade, glaube ich, die letzte Staffel oder so. Science Future läuft, glaube ich, gerade. Da kommt Tsukasa ja hin und wieder auch noch vor. Also dich kann man gerade hören noch da in der
Genau, Reihe. Ja.
Mhm. Dann auch noch große Rolle Jujutsu Kaisen, ne? Als Aoi Todo.
Ja, Aoi Todo, genau. Das ist auch eine Rolle, auf die ich öfter schon mal angesprochen wurde oder gefragt wurde, als dass ich irgendwie da so eine Mailbox-Nachricht oder sowas also auch drauf spreche. Ja, also da hätte ich jetzt aber auch primatenmäßig.
Ja, also, der ist schon ein bisschen bulliger, das stimmt.
Da hätte ich eher darauf getippt, ehrlich gesagt.
Der selbsternannte beste Kumpel von Yuji.
Ja.
Ah ja, das
stimmt, da sind wir auch wieder bei den besten Kumpeln. Ja.
Aber der hat er sich selber zu erklärt, von daher.
Ah, genau, stimmt. Der hat ja ein bisschen Realitätsverschiebungen, das ist wahr.
Aber sehr lustig. Also, ich meine, die Serie wird hinten raus ja noch ziemlich dramatisch, was ich so mitbekommen habe schon. Ich muss da auch mal irgendwann weitergucken, aber der Humor stimmt auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Genau, ja. Und dann habe ich hier noch, das habe ich selber zwar nicht geschaut, aber Bungo Stray Dogs, hast du auch eine größere Rolle, glaube ich, gesprochen. Yukichi Fukuzawa.
Genau, das ist dieses Sherlock Holmes-mäßig, spielt, glaube ich, in dieser, das war ganz abgefahren, ja. Hm. Ja, das fand ich auch cool, ja.
Da hast du mir jetzt was voraus. Warum fandst du das abgefahren?
Na, das spielte sozusagen in dieser, vielleicht erzähle ich jetzt auch gerade vollkommen Quatsch und verwechsel das nur so, aber meines Erachtens spielt das so ein bisschen mit dieser ganzen Sherlock Holmes Welt, aber in einer ganz anderen, also eben nicht so, wie man es normalerweise kennt. Und das, also wenn es nicht das ist, dann habe ich das aber auch schon mal gesprochen.
Also hier steht, ich habe gerade mal kurz den Wikipedia-Artikel aufgerufen, hier steht, die Serie dreht sich um die bewaffneten Detektive.
Genau, es sind nämlich Detektive, genau. Und dadurch kommt das so ein bisschen da auch in die Richtung. Und es gab da so Anleihen. Und man muss immer sagen, weil die Namen dieser ganzen Produktion, während man sie spricht, heißen oft ganz anders, weil sie irgendwelche Codenamen hat. Und darum ist es ganz seltsam, dass wenn ich später, kann ich mir das nur so ein bisschen zusammenrechnen. Oder es gab eine zweite Staffel, dann weiß man das auch schon mehr, weil dann ist es ja offiziell schon raus. Aber oft weiß man dann immer gar nicht, dann sagt einer, hey, du hast doch in mitgesprochen. Und du dachtest, das hieß eigentlich nur Matratze. Und darum dachte ich irgendwie, das ist so, keine Ahnung, kann ja sein. Und dann war das gar nicht so, ja.
Ja, das tatsächlich ist das noch gar nicht jetzt in den letzten Tagen. Da habe ich noch gehört, wegen den Produktionsnamen von den Star Wars Filmen. Ich meine, gut, man wusste ja früher, Blue Harvest war ja der Produktionsname für Episode 6, ne? Und das scheint jetzt so für die Filme, die jetzt gerade in Produktion ist, scheint es auch so Codenamen zu geben. Aber ich dachte jetzt, das wäre eher so eine Sache, die es dann in den USA gibt und nicht für Synchrotitel.
Ja, bei Synchrotiteln, doch.
Okay, interessant, ne? Mal drauf achten, ne? Ja gut, okay. Ich sagte gerade eben ja schon, es ist deshalb ja wichtig, also dass man das so ein bisschen nach vorne holt mit den Synchronsprechern, weil das ist ja so ein Thema, was eure Branche ja auch sehr bewegt, alles was mit KI und so weiter zu tun hat und mit automatischer Synchronisation und so weiter. Na, du hast ja jetzt dann noch ein anderes Standbein mit der Musik auf der anderen Seite, aber.
Ja, gut, da ist ja auch die KI leider nicht. Also, die kann ja auch total reingrätschen und alles. Also, ja, also da ist, glaube ich, keine Branche wirklich sicher vor.
Ist das denn auch was, was dich sehr umtreibt oder?
Ja, also, wenn man heutzutage die Nachrichten einschaltet, dann wird man ja eigentlich wahnsinnig von allem, was einen umtreiben müsste.
Ja.
Ich habe jetzt so ein bisschen versucht, mich nicht von allem direkt immer in die Weißglut treiben zu lassen. Ich glaube, weil sonst wird man nämlich wahnsinnig. Aber es ist natürlich, KI ist ein wichtiges Thema und man muss da auch als Branche geschlossen und solidarisch zusammenarbeiten, damit man da nicht irgendwelche Nummern macht, die man dann einfach 5 Jahre später tierisch bereut und sagt, jetzt können wir nicht mehr zurück, jetzt ist die Büchse der Pandora geöffnet. Natürlich ist technischer Fortschritt, bleibt halt nicht aus. Das ist der Gang der Dinge. Wir leben nun mal in einer Welt, die auch viel davon profitiert hat. Nur man sollte jetzt nicht aus, weiß ich nicht, reinem Kapitalismus und Geldgier vorschnell handeln und irgendwelche Deals eingehen, die vielleicht gar nicht so gut sind dann für. Und ich rede gar nicht nur über die Synchronbranche, sondern eben, das gilt eigentlich für alles. So, wir müssen da immer aufpassen und sollten eben nicht nur egoistisch, sondern dran denken, sondern an uns alle.
Ja. Gibt es denn irgendwie so noch ein anderes Thema, was gerade so in der Synchronbranche, außer jetzt KI, was man ja wirklich von allen Seiten auch hört, so Thema ist, wo es große Veränderungen gibt oder sowas?
Naja, es gibt auf der einen Seite gibt es ja dieses Bande Rythmo, diese Art und Weise, wie die Franzosen schon seit vielen, vielen Jahren Synchronarbeit machen. Das soll in Deutschland immer mehr eingeführt werden.
Kannst du mal kurz erklären, was das ist?
Das ist im Grunde einfach eine andere Aufnahmeweise. Also es wird immer noch synchronisiert, also von der einen Sprache auf die andere. Aber die technische Arbeit, wie es gemacht wird, wie es eingetaked ist, die funktioniert anders und soll zeitsparender sein. Es ist, ich habe damit jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, muss mir das selber noch ein bisschen mehr angucken. Aber auch da ist es sozusagen der technische Fortschritt, also ich weiß nicht, ob es ein technischer Fortschritt ist, weil es halt parallel lief zu der Arbeit, wie es in Deutschland seit vielen Jahren gemacht wird, Jahrzehnten gemacht wird, war das in Frankreich eher so gemacht. Muss man sich genau ansehen und dann entscheiden, ob das praktikabler ist, ob das irgendwie das Synchronisieren vereinfacht, besser macht, weiß ich noch nicht. Aber das ist ein Thema und viele nehmen das eben sehr ernst, dass das vielleicht sogar alles ersetzen soll. Vielleicht hilft es dabei, die KI ein bisschen wegzudrängen, weil man eben sagt, dann machen wir es jetzt so und das spart auf irgendeiner Ebene Geld. Da muss man allerdings sagen, wenn es irgendwie Geld spart, wird auch jemand weniger bezahlt. Und da hast du die Frage, wer wird das sein? Und will man das überhaupt, dass dann irgendwelche, ja, also das ist.
Wo spart man dann, ne? Wo will man dann die Schere ansetzen?
Genau. Ja. So, deswegen, wie alles, muss man sich das gut angucken. Ich würde nichts grundsätzlich wegcutten und sagen, nee, damit möchte ich nichts zu tun haben, weil. Das wäre ja auch irgendwie nicht so hilfreich. Sondern man sollte sich konstruktiv die Dinge anschauen und dann wird man sehen.
Mal noch so eine etwas offenere Frage. Du bist ja jetzt auch schon seit ungefähr 20 Jahren in der ganzen Branche drin. Also, dass sie sich verändert hat, ist klar, hast du ja gerade auch schon gesagt. Aber gibt es irgendwas oder ja, wie stark hat sich das verändert? Wie stark hast du das gemerkt? Ich meine, wenn ich jetzt mit dem Georg Panczak spreche, der erzählt dann seine ersten Rollen, wie er dann John Boy Walton gesprochen hat und so weiter in den 70ern oder so. Ja, das ist dann nochmal eine ganz andere Zeit. Aber ich meine, in den letzten 20 Jahren hat sich da irgendwas stark verändert? Außer jetzt Corona hatten wir eben schon drüber gesprochen.
Aber. Ja, klar, das natürlich auch. Aber das ist ja sozusagen ein Sonderfall. Dann so, es ist kein synchronevolutionärer Fall. Ich muss ja sagen, ich kann ja sogar fast noch ein bisschen weiter zurückblicken als 20 Jahre, weil dadurch, dass ich sozusagen mit meinen Eltern so viel auch verbunden war und auch als Kind oft mit ins Studio gekommen bin. Ich habe jetzt nicht als Kind sehr viel gesprochen, aber ich habe es schon auch als 4-, 5-, 6-Jähriger war ich dann immer mit dabei. Und das sozusagen, was die mir dann erzählt haben, ging ja schon auch noch zurück zu meinen Großeltern, als die aufgenommen haben. Also das ist ja schon richtig lange her, wenn man so will.
Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja.
Das waren einfach die Anfänge, mehr oder minder, also so. Und also es wurde halt einfach unheimlich viel geraucht damals und es wurde Alkohol getrunken ohne Ende.
Was? Alkohol? Im Studio?
Ja, natürlich. Ich meine, überhaupt die Vorstellung, das war so, du bist 8 Stunden den ganzen Tag in der Raucherkneipe und dann gehst du abends noch mal in die nächste. Aber also, das ist echt Wahnsinn. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt heutzutage den ganzen Tag im Atelier stehe, im Studio, und die alle rauchen, das würde mich, also ich würde das gar nicht hinbekommen. Aber
macht irgendwann die Stimme zu, ne?
Also, haben sie auch alles hinbekommen, wurden auch geile Produktionen oder wurden vielleicht gerade deswegen auch sehr geile Produktionen.
Man möchte gar nicht wissen, was da bei den Bud Spencer-Filmen alles da zu sich genommen wurde. Oder?
Eben. Also, das war damals schon alles noch eine ganz andere Vibe, also so, ja. Von dem, was ich von meinen Eltern auch noch sehr mitbekommen habe. Inzwischen ist das jetzt natürlich überhaupt nicht mehr so. Also der geraucht wird sowieso nicht mehr im Atelier und Alkohol ist auch weit entfernt. So, also das ist einfach,
ja. Okay. Ja.
Das hat sich schon, also das hat sich wirklich drastisch praktisch geändert, wenn man das jetzt mal zurückspringt in die 80er, ja, 70er bis heute. Und naja, klar, früher Ensembleaufnahmen gibt es eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Also, und das meiste wird geixt. Da bin ich jetzt so mit aufgewachsen. Darum fühlt es sich für mich jetzt nicht so komisch an. Ich kenne beides noch. Aber es werden natürlich viel mehr Produktionen gemacht. Es gibt einfach viel, viel, viel mehr Studios und es gibt eben viel, viel, viel mehr zu tun, weil es ja auch so viele Streaming-Dienste gibt, die ohne Ende Content raushauen. Und das soll ja auch deutsch werden.
Hm. Ja. Ist es denn leichter oder schwieriger geworden im Studio?
Ach, das ist schwierig zu beantworten, weil es ist ja, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Das ist für mich, also es ist okay. Leichter oder schwieriger, kommt auf die Rolle an, kommt auf das okay. Team an, kommt eben auf die Produktion an. Ja. Hm.
Okay, gut. Ja. So, jetzt haben wir viel über Veränderungen gesprochen und Sachen, wo man nicht so richtig weiß, wie man sie einordnen soll oder wo man so ein bisschen unklar in die Zukunft guckt. Lass uns mal noch ein positives Zeichen setzen. Gibt es denn irgendwelche lustigen Anekdoten aus dem Synchronstudio, die dir widerfahren sind oder?
Grundsätzlich gibt es natürlich viele lustige Anekdoten, also aber das ist jetzt so, will jetzt auch, also die mir wirklich spontan einfallen, die möchte ich lieber nicht erzählen.
Verstehe.
Die jeweiligen Personen, das müsste ich erstmal mit denen besprechen, bevor ich das hier erzähle. Und die anderen sind so, also boah, es passieren auch da mal lustige Sachen, wie aber in einem Büro auch lustige Sachen passieren, aber die würdest du jetzt nicht wollen, dass ich die erzähle. Also, weil,
ach, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Das ist mir nur die, ach, das, nee, komm, das ist
dir denn mal was?
Ich dir die Sachen jetzt nun auch nicht, die ich nicht sagen möchte. Die sind natürlich brachial lustig.
Oh ja, verstehe. Ist dir denn mal irgendwas Lustiges passiert, wo jetzt keine anderen Leute in dem Sinne beteiligt waren?
Das ist immer so eine, ich weiß nicht, was man sich so vorstellt unter dem Leben eines Synchronsprechers oder einer Synchronsprecherin, aber das ist halt schon einfach, schon vergleichbar damit, dass man in eine Art Bürosituation geht. Mhm. Ist irgendwo morgens hin, verbringst da den Tag, als Sprecher bist du natürlich viel mobiler und als Regisseur oder Engineer bist du natürlich den ganzen Tag dann im selben Studio. Aber da ist es sozusagen sogar noch mehr 9-to-5, ich fühlt es sich im Grunde an. Und deswegen ist das eben so ein bisschen, es ist alles, das sind einfach, es gibt jetzt nichts Outstanding-mäßig, was ich dir jetzt erzählen könnte.
Okay.
Und dann ist der Typ auf dem Feuerlöscher da durch das Ding geflogen und dann wurde ein Brand ausgelöst und in dem Moment ist mir aufgefallen, ach so muss ich den Take sprechen, oha, weil gerade meine Jacke Feuer gefangen hat. So, das würde ich dir jetzt natürlich am liebsten erzählen wollen, aber es ist, ich verstehe so.
Lustige Vorstellung, aber ja, ich verstehe. Dann lass mich die Frage anders stellen. Gibt es denn eine ungewöhnliche Situation, wo du mal etwas einsprechen musstest? Also im Auto, im Treppenhaus oder sonst was?
Eine naja, die meisten Sachen finden ja einfach in dem Studio statt. Also es ist natürlich, gab es schon irgendwelche Castings oder ich war auch in Studios, die man nur schwerlich als Studio bezeichnen könnte. Aber ich bin ja easy to handeln. Ich mach's ja überall und zu jeder Zeit. Ich bin ja allzeit bereit. Darum, nö, bin hart im Nehmen. So, das ist alles okay. Das ist alles völlig, nö, wüsste ich jetzt leider auch nicht. Tut mir leid.
Ein letzter Versuch. Die ungewöhnlichste Sprachnachricht, die du mal für jemanden einsprechen musstest.
Naja, das ist ja, möchte ja auch diese Person jetzt nicht in die Frage bauen. Aber da ging es schon so um so sehr persönliche Sachen für einen Freund.
Oha.
Also das war eine Frau, die das für ihren Mann zu einem Hochzeitstag haben wollte. Und das war so ein bisschen, wo ich schon so ein bisschen dachte, in der richtigen Situation abgespielt, hat das auch eine sehr große Zweideutigkeit. Aber ist doch schön, wenn ich das Sexleben ein bisschen aufklären konnte mit meiner Aoi-Todo-Stimme. Also ist in Ordnung.
Ja, jetzt können wir uns alle überlegen, was du da einsprechen musstest. Ja. Nein, aber ist ja schön, dass es sowas gibt.
Ja.
Genau. Ja, Thema Conventions. Bist du denn auch schon unterwegs gewesen auf den Events dieser Republik?
Also ich war immer wieder mal auf Conventions, aber jetzt nicht so viel. Wie gesagt, wenn man mich einlädt, komme ich gerne. Aber ich habe auch immer sehr viel andere Sachen zu tun. Darum, ich spiele ja auch viele Konzerte. Die sind meistens ja dann auch immer ums Wochenende, am Wochenende. Und dadurch kommt man da selten zu. Selbst wenn es gerade passt, ist man dann doch irgendwo anders eingepasst. Aber wie gesagt, ich bin da sehr oft. Also komm vorbei. Kein Problem.
Was findest du dabei besonders interessant oder schön, wenn du auf solchen Veranstaltungen bist?
Naja, also was du jetzt vorhin gesagt hast, das, weil ich da noch nie so richtig drüber nachgedacht habe, ich fände es eigentlich mal wirklich ganz interessant, jemanden zu treffen, einen Schauspieler, den ich gesprochen habe. Das würde mich sehr reizen mal. So, vor allem seine Reaktion, der Schock, die Angst in seinen Augen. Ja, das fände ich ganz lustig.
Die Angst in seinen Augen war?
Nein, aber es ist ja schon, also es ist ja bestimmt irgendwie auch schräg und man denkt sich so, ja, also David Ayala wird sich schon umgucken.
Ach, glaube ich gar nicht. Also.
Nein, aber es ist ja einfach, das finde ich aber lustig. Das fände ich wirklich, das würde mich sehr reizen.
So. Ja. Ja, aber ich finde es aber auch gut, dass ihr auch immer mehr jetzt zu diesen Veranstaltungen geht. Also hier Sven Plate kennst du ja wahrscheinlich auch.
Ja.
Ist ja sozusagen der Botschafter der Synchronbranche und der ist ja auf fast allen Veranstaltungen, habe ich so den Eindruck. Und ich finde es einfach gut, dass ihr das macht und den Stimmen auch noch ein Gesicht gibt.
Total, das ist sehr wichtig, gerade in Bezug auf KI und sowas, dass man da einfach eine noch viel persönlichere Note einbaut und das nicht irgendwie im geheimen Kämmerlein macht, sondern das viel offener macht und transparenter. Und was Sven da macht, das ist auch echt cool. Ja, finde ich sehr gut.
Ja, schön. Gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, soweit schon am Ende des Interviews angekommen.
Ja, okay.
Genau. Gibt es denn eine Veranstaltung oder ein Konzert, auf das du uns jetzt zum Ende hin noch hinweisen kannst, wo wir auf jeden Fall vorbeikommen sollten und dich treffen können in der einen oder anderen Rolle, die du dann einnimmst?
Ja, also natürlich bin ich als Musiker jetzt besonders viel unterwegs. Wir haben gerade mein neues Album rausgebracht. Mhm. Das habe ich praktisch für meine frisch geborene Tochter geschrieben.
Oh, herzlichen Glückwunsch noch.
Dankeschön. Und deswegen ist es natürlich für mich ein sehr persönliches Album. Mir gefällt es außerordentlich gut. Und wir sind jetzt auf Tour. Ab Herbst kann man gerne unter wellbad.de oder auf unserer Homepage, also einfach Instagram, Wellbad Music, findet man das. Die Termine, so sind ein paar Stück durch die Republik. Einmal kurz sind wir auch noch in der Schweiz. Also kommt gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen.
Mhm. Irgendeine Convention, die du schon im Kalender stehen hast?
Naja, ich bin ja so seit vielen Jahren werde ich eingeladen auf die He-Man Convention, weil ich da auch in mehreren Produktionen den Trap Jaw spreche.
Ach echt?
Und, ja, genau. Und das, jetzt ist mir nämlich wieder eingefallen, darüber sprachen wir. Das ist nämlich Anfang September. Und da bin ich auch dieses Jahr leider nicht da.
Weißt du was?
Ja.
Diese He-Man Convention, die findet ja, glaube ich, schon seit über 15 Jahren statt. Und
ja,
die ist in all den Jahren komplett an mir vorbeigegangen. Und weißt du, warum mich das so ärgert? Weil das quasi im Nachbarort von mir ist hier. An meiner ehemaligen Schule, also wo ich Abi gemacht habe, da ist das.
Ja, okay.
Also das ärgert mich jetzt dann nochmal, weil da hätten wir Gelegenheit gehabt, einen Kaffee zu trinken.
Ja, nein, wie gesagt, dieses Jahr bin ich auch da nicht da, aber nächstes Jahr, dann trinken wir spätestens einen Kaffee, wenn wir woanders gesehen haben.
Ja, gucken wir mal, ja. Kriegen wir mit Sicherheit hin, ja.
Ja.
Aber ja, interessant. Ja. Guck mal, wie klein die Welt dann doch wieder ist. Ne?
Ja, eben. Wahnsinn.
Ja, gut. Ach ja. Ja, schön. Ja, vielleicht trifft man sich im Herbst ja dann spontan noch auf irgendeiner Veranstaltung, die mit Synchronsprechern und so weiter zu tun hat. Gucken wir mal.
Das kann immer passieren, ja.
Am besten dann auch unter Wellbad Music gucken, ne?
Ja, so ist es richtig.
Genau. Alles klar, gut. Ja, Daniel, dann erst schon mal herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich mache dann jetzt erstmal meinen Sermon hier. Also, wie immer einmal noch zum Ende des Podcasts der Hinweis, wenn ihr uns gehört habt, dann könnt ihr uns auch auf Social Media folgen, auf Instagram, inzwischen mit eigener Instagram-Seite unter @echo3anecho7, alles zusammengeschrieben. Natürlich könnt ihr auch dem Wikipedia-Konto oder mir privat folgen, das geht natürlich immer. Wir freuen uns gerne über ein Like, ein Teilen, gerne auch in Stories verlinken, wie auch immer. Schreibt uns einen Kommentar, schreibt uns eine Nachricht, dann können wir gerne mit euch ins Gespräch kommen. Falls ihr noch Fragen habt an Daniel, dann könnt ihr die uns stellen oder ihr könnt die auch natürlich direkt an Daniel stellen, haben wir ja gerade schon oft genug gesagt, @wellbad.music auf Instagram zu finden. Ansonsten unseren Podcast könnt ihr hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch sonst immer. Ich weiß ja nicht. Und auf YouTube inzwischen auch. Also, wie gesagt, kommt gerne mit uns ins Gespräch, hinterlasst uns eine Nachricht und wir antworten auf jeden Fall. Gut, Daniel, Was hast du noch vor am Wochenende? Viel Zeit mit deiner Tochter verbringen.
Ja, das sowieso, weil das ist ja immer, wenn man immer so viel unterwegs ist, da kommt das leider doch immer ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Und das muss ich ändern. Das muss ich dringend ändern. Aber wir haben jetzt ein schönes Wochenende hier vor uns und können ein bisschen den Regen genießen in Hamburg.
Also bei mir hat jetzt zwischendurch auch ein bisschen die Sonne geschienen und ist das Wetter auch ein bisschen besser geworden?
Ja, hier, ja, schon so ein Sonnenstrahl hat mich auch gerade erwischt.
Und wie schön.
Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ja. Das ist gut, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, genau. Alles klar. Daniel, herzlichen Dank. Ja. Und möge die Macht mit dir sein.
Danke dir. Mit dir auch. Bis dann.
Danke.